Heute spreche ich über ein Thema, das mich eine Hörerin über viele Episoden hinweg immer wieder in den Kommentaren gebeten hat. Gastritis. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, warum das Thema nicht einfach ein eigenständiger Artikel sein kann, den ich irgendwo ablege, sondern warum es genau hier hingehört, mitten in unsere stille Refluxwelt. Denn Gastritis und stiller Reflux hängen enger zusammen, als die meisten Ärzte erklären. Und das auf eine Weise, die dir vielleicht einiges erklären wird, das dich schon lange verwirrt. Warum du trotz Behandlung keine Besserung verspürst, warum PPI manchmal alles schlimmer machen und warum der Magen und der Kehlkopf zwei Seiten desselben Problems sein können. Bleib dran, diese Episode hat das Zeug, einige deiner Puzzleteile zusammenzufügen. Du kämpfst mit stillem Reflux und suchst endlich Antworten, die wirklich Sinn ergeben? Willkommen bei Stiller Reflux, dem Magenkompass-Podcast. Ich bin Andi. Und hier geht es darum, stillen Reflux zu erkennen, neu zu denken und anders zu handeln. Fundiert, ganzheitlich und alltagstauglich. Raus aus dem Beschwerdekarussell, hinein in deine Selbstwirksamkeit. Stiller Reflux, dein Podcast für mehr Verständnis, Balance und Lebensqualität. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Gastritis bedeutet, die Magenschleimhaut ist entzündet. Und das klingt erstmal nach etwas, das der Magen schon irgendwie selbst regelt. Tut er aber oft nicht, zumindest nicht ohne Hilfe. Der Magen ist innen mit einer Schleimhaut ausgekleidet, der Mucosa. Diese Schicht hat eine Doppelaufgabe. Sie produziert Magensäure und Verdauungsenzyme und gleichzeitig schützt sie sich selbst vor genau dieser Säure, indem sie Schleim produziert. Ein faszinierendes Gleichgewichtssystem. Und wenn dieses Gleichgewicht kippt, entzündet sich die Schleimhaut. Schätzungsweise 20-30% der Menschen in Deutschland haben irgendwann eine Gastritis. Viele wissen es nicht einmal, weil die Beschwerden eben unspezifisch sind. Druckgefühl im Oberbauch, Übelkeit nach dem Essen, Völlegefühl, häufiges Aufstoßen. Klingt bekannt? Ja? Weil sich das mit Symptomen von stillem Reflux überschneidet. Dazu gleich mehr. Grundsätzlich gibt es drei Hauptformen. Typ A ist die Autoimmungastritis. Das Immunsystem greift die eigenen Magenzellen an. Selten, aber folgenreich, weil sie langfristig zu einem Vitamin B12-Mangel führt. Typ B ist die häufigste Form, mit ausgelöst durch Helicobacter pylori, ein Bakterium, über das ich noch ausführlich sprechen werde. Und Typ C entsteht durch Medikamente, Alkohol oder Gallereflux. Häufiger als oft gedacht, gerade bei Menschen, die regelmäßig Ibuprofen oder Aspirin nehmen, aber auch oft Folge von Dauerstress. Jetzt kommen wir zum Kern dieser Episode und zu dem, was dich vielleicht überraschen wird. Wenn ich sage, stiller Reflux und Reflux, denken die meisten sofort zu viel Magensäure. Logisch, das ist das gängige Narrativ. Aber bei stillem Reflux ist die Realität oft komplizierter. Und bei vielen Betroffenen ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Zu wenig Magensäure. Warum ist das relevant? Weil der untere Ösophagus-Sphinkter, das ist der Sphinkter zwischen Magen und Speiseröhre, kurz LES, ein ausreichend saures Milieu im Magen braucht, um zuverlässig zu schließen. Das ist Physiologie. Der Schließreiz des LES ist pH-abhängig. Wenn der Magen-pH zu hoch wird, also das Milieu zu wenig sauer ist, verliert der LES seinen Schließreiz. Er öffnet sich unbeabsichtigt. Und was dann aufsteigt, ist zwar nicht hochsauer, aber es enthält Pepsin. Und Pepsin ist das eigentliche Problem. Dazu gleich mehr. Was führt zu wenig Magensäure? Chronischer Stress, PPI-Einnahme über lange Zeit, Alterungsprozesse, Nährstoffmängel und eine Gastritis. Eine entzündete Magenschleimhaut kann ihre Aufgaben schlechter erfüllen. Auch die Säureproduktion leidet hier. Das heißt, Gastritis führt zu weniger Magensäure, der pH steigt, der untere Speiseröhrenschließmuskel schließt schlechter. Daraus folgt Reflux. Nicht, weil der Magen zu viel produziert, sondern weil er zu wenig produziert. Wenn du diesen Mechanismus verstehst, verstehst du auch, warum PPI bei vielen LPR-Betroffenen langfristig keine Lösung sind, sondern das Problem verschlimmern können. Und jetzt kommt Helicobacter pylori ins Spiel. Er ist ein Bakterium, das sich in der Magenschleimhaut einnistet. In Deutschland sind schätzungsweise 30% der Erwachsenen damit infiziert, viele symptomlos. Aber symptomlos bedeutet nicht immer auch folgenlos. Helicobacter pylori hat eine bemerkenswerte Überlebensstrategie. Es produziert ein Enzym namens Urease, das Harnstoff in Ammoniak umwandelt. Dieser Ammoniak neutralisiert die Magensäure in der unmittelbaren Umgebung des Bakteriums und das wiederum schützt das Bakterium, aber es hebt gleichzeitig den pH-Wert im Magen an. Und bei jedem, der ohnehin zu wenig Magensäure produziert, potenziert Helicobacter pylori dieses Problem. Der untere Speiseröhrenschließmuskel schließt noch schlechter und der Reflux steigt leichter auf. In Studien wurden über 50% der Patienten mit LPR eine begleitende Helicobacter pylori-Infektion nachgewiesen. Das ist keine Kleinigkeit. Aber, und hier wird es wichtig, das bedeutet nicht, dass du sofort die Standardtherapie machen solltest. Und das ist der Punkt, bei dem du wirklich aufpassen solltest. Die klassische Eradikationstherapie gegen Helicobacter pylori besteht aus Antibiotika kombiniert mit einem Protonenpumpenhemmer. Der PPI unterdrückt die Magensäure dann noch weiter. Bei jemandem, dessen stiller Refluxproblem schon durch zu wenig Magensäure entsteht, kann das kurzfristig die LPR-Symptome deutlich verschlimmern. Viele Betroffene berichten genau das. Was ich damit nicht sage, Helicobacter pylori muss nicht behandelt werden. Bei echter Infektion ist das Risiko für Magengeschwüre und auf lange Sicht auch Schleimhautveränderungen real. Nur, natürlich ist keine sichere Langzeittherapie. Was ich sage, der Weg dorthin sollte durchdacht sein, nicht überstürzt. Nicht mit aggressiven Naturmitteln, die die Schleimhaut zusätzlich reizen, sondern Bakterienlast und Entzündung sanft senken, die Magenschleimhaut stabilisieren, das Mikrobiom mit gezielten Probiotika aufbauen und wenn eine Eradikation notwendig ist, gemeinsam mit einem Gastroenterologen ein verträgliches, möglichst resistenzsensibles Schema planen. Die genaue Vorgehensweise, was wann Sinn macht, welche Probiotika, welche Schleimhautunterstützung, das ist Kurswissen. Das sprengt den Rahmen dieser Episode, aber ich wollte, dass du den Zusammenhang kennst. Ich habe Pepsin schon zweimal erwähnt, jetzt erkläre ich dir, warum es so wichtig ist. Pepsin ist ein Verdauungsenzym, das im Magen produziert wird, seine Aufgabe Eiweiß aufspalten. Das funktioniert im Magen, weil dort der pH-Wert niedrig genug ist, um Pepsin aktiv zu halten. Bei stillem Reflux gelangt Pepsin zusammen mit dem Mageninhalt in die Speiseröhre. Den Rachen, den Kehlkopf, alles Bereiche, die nicht für Pepsin gebaut sind. Und Pepsin bleibt dort aktiv, solange der lokale pH-Wert niedrig genug ist. Das bedeutet, selbst saure Getränke, die du nach einem Refluxschub trinkst, können Pepsin reaktivieren, das sich bereits in deiner Kehlkopfschleimhaut eingenistet hat. Eine entzündete Magenschleimhaut, also eine Gastritis, kann die Pepsinproduktion beeinflussen und das Milieu schaffen, in dem Pepsin leichter aufsteigt. Das ist die direkte Brücke zwischen Gastritis und der Intensität deiner Symptome bei stillem Reflux. Deswegen ist es so wichtig, nicht nur auf die Säure zu schauen, sondern auf die Schleimhaut selbst. Eine gesunde, intakte Magenschleimhaut ist deine erste Verteidigungslinie. Kommen wir zum praktischen Teil. Was hilft, wenn du weißt oder vermutest, dass du beides hast, Gastritis und LPR? Erstens testen lassen. Wenn du noch keinen Helicobacter pylori-Test gemacht hast, ist das ein sinnvoller Schritt. Der Atemtest oder Stuhltest ist nicht invasiv. Eine Magenspiegelung ist die genaueste Methode und gibt dir auch Aufschluss über den Zustand deiner Schleimhaut. Zweitens, deine Magenschleimhaut aktiv schützen. Das ist kein Nebenpunkt, das ist der Kern. Bestimmte Substanzen können die Regeneration der Mucosa fördern. Zinkkarnosin ist hier ein gut untersuchter Kandidat. L-Glutamin, Aloe Vera, Süßholzwurzelextrakt ohne Glycyrrhizin, bekannt als DGL. All diese Substanzen wirken schleimhautschützend und entzündungshemmend, ohne die Nebenwirkungen, die eine Langzeit-PPI-Therapie mitbringt. Drittens, Ernährung als Werkzeug. Beide Erkrankungen profitieren von einer Ernährung, die die Schleimhaut schont und Pepsin nicht zusätzlich aktiviert. Das heißt, weniger hochsaure Lebensmittel, keine scharfen Gewürze, kein Alkohol, wenig Koffein, mehrere kleine Mahlzeiten, Abendessen mindestens 3 Stunden vor dem Schlafen. Viertens, mit einem Gastroenterologen sprechen, nicht gegen ihn arbeiten. Wenn du Helicobacter pylori hast und eine Eradikation diskutierst, bring das Thema stiller Reflux und Hypochlorhydrie aktiv mit ins Gespräch. Frag nach einem verträglichen Schema. Frag nach Probiotika-Begleitung. Viele Gastroenterologen sind offener für dieses Gespräch, als man vermuten sollte. Und fünftens, Geduld. Die Magenschleimhaut braucht Zeit zur Regeneration. Das ist kein 2-Wochen-Projekt. Ich hoffe, diese Episode hat dir etwas gegeben. Einen Zusammenhang, den du vielleicht noch nicht hattest. Gastritis und stiller Reflux sind keine 2 separaten Baustellen. Sie sind oft dasselbe System, das in verschiedenen Stellen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der Artikel zu dieser Episode mit allen Mechanismen nochmal aufgeschrieben und mit weiterführenden Links findest du auf magenkompass.de. Den Link lege ich in die Shownotes. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, Im Reflux Toolkit und Members Circle findest du unter anderem ein Tool zu Supplements bei stillem Reflux. Dort gehe ich auf Zink, Carnosin, DGL und andere Schleimhautunterstützer im Detail ein. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Und wenn dir diese Episode geholfen hat, teile sie, bewerte den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts und schreib mir auf Instagram. Ich lese wirklich alles. Bis zur nächsten Episode. Pass auf dich auf!